Hallo Fabian.
Hallo Katrin.
Hallo Gregor.
Hallo Publikum. Ihr hört schon, wir sind heute nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir sind zwei Männer, die die Welt erklären wollen. Das soll natürlich nicht so sein, vor allem nicht im Jahr 2019. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir auch hin und wieder eine Gästin dazu holen und mit ihr ein Thema besprechen, das ihr Schwerpunkt ist und so ein bisschen auch eine Außenperspektive reinholen. Nachdem in der ersten Ausgabe ich ein Thema mitgebracht habe, in der zweiten Ausgabe Fabian, haben wir uns eben gedacht, heute mal jemand Externes. Katrin, wir kennen uns, weil wir gemeinsam studieren. Das heißt, der Disclaimer zu Beginn, du hast also auch einen Organisationsentwicklungs-Background und so einen systemischen Ansatz, den du verfolgst, neben all deinen anderen Backgrounds, die du uns gleich erklären wirst.
Genau.
Gut, und einen anderen Background, weswegen ich mich so ein bisschen in der Unterzahl fühle, ist, dass Fabian hat es schon öfters erzählt, dass er von den Pfadfindern viel auch mitbringt hierher und du bist ja noch viel mehr Pfadfinderin. Ich glaube, du bist die meiste Pfadfinderin. Ich kenne sehr viele Pfadfinder, Pfadfinderinnen, aber du machst ja da sehr viel. Das soll dann auch so ein bisschen später das Thema werden. Aber Katrin, stell dich zu Beginn doch mal selbst vor, wer du bist und was du machst.
Also, Name Katrin Meyer, das ist richtig. Ich unterrichte hauptberuflich in Gensendorf im Gymnasium die Fächer Mathematik, Psychologie und Philosophie. Eigentlich bin ich bei den Pfadfindern, seit ich Kind bin, also seit ich 7 bin. Und auch in einer Funktionärsebene, zuerst in Niederösterreich, 9 Jahre, glaube ich, und jetzt seit 6 Jahren auf Bundesebene tätig. Also 5 Jahren, stimmt nicht ganz, 6 werden es nächstes Jahr. Und das ist ja jetzt so mal das meiste Zeitinvestment, sage ich jetzt einmal. Jetzt habe ich auch noch studiert, also 1,5 Jahre mit dem Gregor gemeinsam. Und ja, jetzt hängen wir noch den Master dran und dann schauen wir mal. Genau.
Sehr fleißig. Magst du vielleicht noch kurz sagen, was du machst bei den Pfadfindern, was da deine Aufgabe ist?
Aktuell oder überhaupt, also so, wo ich herkomme auch?
Ja,
oder?
Vielleicht kurz den Background und dann.
Also angefangen habe ich als Erwachsene dann als Leiterin für die RARO, das sind die 16- bis 20-Jährigen, in Gmünd, in Niederösterreich in einer Gruppe. Bin dann in die niederösterreichischen Fänge geraten, sage ich jetzt mal. Das heißt, sie haben mich gekrallt, um im Prinzip in die Leiterinnenausbildung zu gehen, auf Niederösterreich weiter Ebene, eben auch für die Leiterinnen der 16- bis 20-Jährigen. Und bin jetzt seit 6 Jahren im Bundesverband tätig, also auf Bundesebene für die Ausbildung tätig, also Pädagogik und Ausbildung.
Da sind wir dann auch schon gleich im Thema, weil vielleicht kurz noch zur Klarstellung, alle Menschen, die in dieser Ausbildung von dir dranhängen, sind ja ehrenamtlich, also die Ausgebildeten.
Ja, genau.
Und das wollen wir auch ein bisschen zum Thema heute machen, das Thema Ausbildung im Bereich Non-Profit, vor allem von Freiwilligen. Vielleicht hier gleich der Opener, deiner Ansicht nach, wie unterscheidet sich das Thema Ausbildung bei bezahlten Mitarbeitern im Vergleich zu freiwilligen Mitarbeitern?
Also ich kann es jetzt aus der Erfahrung sprechen, die bei uns im Verein oder im Verband, wo wir halt 5 Hauptamtliche haben und die teilweise auch irgendeine Ausbildung oder Weiterbildung dann machen oder Ausbildung haben im Vergleich zu den Ehrenamtlichen jetzt, dass natürlich jetzt die Ausbildung der Hauptamtlichen dann bezahlt ist, wenn sie es als Weiterbildung machen in ihrem Job. Was bei uns jetzt so ist, dass jetzt bei den Pfadfindern selber, also bei den Ehrenamtlichen, es ganz unterschiedlich ist. Das heißt, die Ausbildung kostet überall was bei uns, also sie ist nicht kostenlos. Der es bezahlt, hängt ein bisschen ab von wo die Person herkommt. Prinzipiell ist die Ausbildung zu zahlen und wenn jetzt der Leiter oder die Leiterin die Ausbildung macht zum Jugendleiter, zur Jugendleiterin, muss sie es entweder selber zahlen, was sehr unüblich ist. Meistens bezahlt es die Gruppe, wo die Person tätig ist, ja? Weil die das als Investment auch sieht in die Zukunft der Kids, sage ich jetzt einmal. Und wenn ich dann weitermache, wir haben eine interne Trainerinnenausbildung, wenn ich dann in einem Trainerteam tätig bin in einem Bundesland, zum Beispiel in Niederösterreich, dann bezahlt im Normalfall auch das Land Niederösterreich diese Ausbildung. Ja, das heißt, es wird dann einfach quasi von dem, man könnte sagen, Arbeitgeber ein bisschen finanziert. Wenn ich mich weiterbilden möchte, dann liegt es aber an mir, das zu bezahlen. Also dann bezahlt es dann nicht mehr das Land. Ja, also es ist wirklich so diese Basisausbildung, kann man sagen.
Okay.
sich schon als Wertschätzung den Leuten gegenüber, weil wenn sie bezahlt wird von außen, die Ausbildung, dann ist das ja dann irgendwie eine Art Geschenk oder wird das wieder ganz anders wahrgenommen? Wie siehst du das?
Ich finde, also Geschenk würde ich jetzt nicht sagen, Wertschätzung passt gut für mich. Ja? Also ich glaube, es ist ein Ding mit auch die, also ich würde es so beschreiben, wir haben, glaube ich, eine sehr gute Ausbildung vom Niveau her. Also wir verlangen schon auch sehr viel, aber dadurch kriegt man auch sehr viel. Und das ist im Prinzip auch dann diese Wertschätzung. Das heißt, also wir knüpfen, wir sagen jetzt nicht, man muss die Ausbildung machen, aber im Zeichen von versichert sein, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, damit man halt auch eine gewisse Ausbildung hat, pädagogischer Natur, sagen wir, man muss diese Ausbildung bis zu einem gewissen Grad machen. Und da ist es schon ein Zeichen der Wertschätzung, dass man das auch kriegt. Ja, also das gehört dann schon auch dazu. Genau.
Da vielleicht auch, wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, auch nochmal den Vergleich bezahlte Mitarbeiter versus Freiwillige. Ich war auch zwei, drei Jahre leitend tätig bei den Pfadfindern und habe mich da immer um diese Ausbildungen herumgeschummelt und möglichst keine Ausbildungen gemacht. Ja. Ich habe dann rechtzeitig mit dem Leiten aufgehört, bevor sie mich gezwungen hätten, weil für mich irgendwie in ehrenamtlicher Tätigkeit dann, das war alles super. Ich war mir auch bewusst darüber, dass die Ausbildung sehr gut ist, aber ich wollte mir einfach die Zeit nicht nehmen. Gezahlt hätte ich auch nichts, also das hätte auch die Gruppe übernommen. Während jetzt auch wieder rein aus meiner Perspektive als Mitarbeiter an jetzt zum Beispiel der WU, wo ich jetzt bin, da nehme ich sehr gern Ausbildungsangebot wahr. Kann jetzt aber auch nicht sagen, dass das unbedingt daran liegt, weil ich die Zeit eh habe, weil Zeit hat man sowieso chronisch immer zu wenig. Aber da ist irgendwie die Motivation eine andere. Vielleicht, weil irgendwie die langfristigere Komponente da ist oder vielleicht, weil es eben an meinem jetzigen Arbeitsplatz freiwillig ist. Ich kann diese Weiterbildungen machen, ich muss sie nicht machen. Mhm. Dadurch, dass ich es für die Pfadfinder machen musste, war vielleicht ein bisschen mehr die Motivation unten. Deshalb vielleicht, wie siehst du das? Ist es leichter, die Leiter zu motivieren? Ist es vielleicht eher eine natürliche Selektion, wenn die Leitenden, die das machen wollen, sich da wirklich reinknien und das machen? Versus die halt dann nach zwei Jahren aufhören.
Also ich weiß noch, wie ich damals selber in den Seminaren drinnen gestanden bin. In Niederösterreich sind halt durchaus immer wieder Leute gekommen, die gesagt haben, ja, sie haben gesagt, ich muss fahren, jetzt bin ich halt da. Ja? Und dann ist einmal so der Anfang sehr verkrampft, logischerweise, weil irgendwie muss ich machen und hin und her. Und bei denen war es echt so, dass sie dann waren total begeistert von dem Seminar, haben sich voll viel mitnehmen können und waren froh, dass sie da waren und sind aufs nächste wiedergefahren. Aber für die war einfach am Anfang so dieses, na, euer Pfadfinder soll Spaß machen und irgendwie, warum muss ich da jetzt irgendwie was lernen? Ja, also dieses Verkrampfte, dahin fahren zu müssen. Ja? Mhm. Und wie es dann irgendwie darum gegangen ist, hey, du kriegst ja eh ganz viel Handwerkszeug mit, das du verwenden kannst. Und jetzt, da geht es jetzt nicht darum, eine Prüfung abzuabsolvieren, sondern wirklich einfach Dinge auszuprobieren und auch mit anderen in Kontakt zu kommen, ist das plötzlich ein ganz anderes Level gewesen. Mhm.
Hättest du da einen Tipp, wie man das, oder vielleicht kann da der Gregor, ihr bildet ja eure Leute auch aus, wie man die Leute dazu motiviert, dass sie über diese Einstiegshürde irgendwie drüber kommen? Macht ihr das oder überlasst ihr das dann den Gruppen?
Na, was wir versuchen, also ich glaube, dass wir in letzter Zeit sehr stark so an der Kommunikation, also dass wir da halt einfach versuchen, eben von ganz oben weg, aber halt vor allem, das ist dann in den Bundesländern, dass das passiert, dass man einfach sagt, ein Gusto auf die Ausbildung zu machen. Ja? Mhm. Aber es liegt, im Endeffekt liegt es in der Gruppe, wenn die Gruppe dann wiederum ihren Leuten vermittelt, eigentlich ist das ein Schatz und ihr braucht da gar nicht hinfahren, werden die Leute auch nicht kommen, dann ist ganz schwierig, an die Hand ranzukommen. Mhm. Ja? Aber das versuchen wir halt immer wieder mitzugeben, hey du, es ist wichtig und du lernst da voll viele tolle Sachen, du kannst dich austauschen, du kannst diskutieren mit anderen Leuten und kannst auch von denen ganz viel lernen. Ja. Ja, und was jetzt ist, Entschuldigung, aber wir haben jetzt halt umgestellt und haben ein neues System. Jetzt kommen wir schon mit einem anderen Gustermacher, weil das wird eine zertifizierte Ausbildung sein, die auch anrechenbar ist für Kompetenzrahmengeschichten auf europäischem Niveau. Und das ist jetzt ein bisschen was anderes. Ja. Also das gibt es jetzt neu seit heuer. Also das ist ganz, ganz neu.
Das heißt, das ist eigentlich eine kontextunabhängige Bonusgeschichte nochmal drin, ja, genau, in diesem Zertifikat.
Genau, genau.
Ja, super, da haben wir wieder irgendein Anreizsystem. Ich hätte jetzt ein bisschen. Entschuldigung, ja. Nein, das passt ja, das bringt. Ja, kommen wir immer wieder dazu, dass auch die Non-Profits irgendwie immer mehr mit Anreizen arbeiten wollen oder müssen. Ich hätte jetzt eher gesagt, vielleicht braucht es auch einfach den, oder aus meiner Erfahrung, den Funken, der überspringen muss. Also, wenn man da ein, zwei Leute hat, die total begeistert zurückkommen, dann motivieren die auch ganz andere Leute, die aus ihrer Clique einfach, aus ihrem Freundeskreis. Also ich glaube, das ist schon noch ein wichtiger Teil, es ist dann eben schwierig, man muss dann die ersten zwei Leute da finden, die da bereit sind, das zu tun, aber dann, glaube ich, ist das auch sicher eine Sache. Aber das ist bei den Pfadfindern, glaube ich, wieder relativ schwierig, weil es ja dann auch relativ kleine Teilorganisationen gibt, oder? Wie groß ist so die typische Pfadfindergruppe?
Das ist jetzt ein bisschen Unterschied, weil wo der Fabian herkommt, das ist so die größte Gruppe, genau. Die in Niederösterreich, ich weiß gar nicht, ob es österreichweit eine größere Gruppe gibt, viele nicht, ja. Was ich weiß, und ich komme aus einer relativ kleinen Gruppe. Also da sind wir, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ja? Mhm. Und da ist es auch wiederum unterschiedlich, wenn man eine große Gruppe hat, hat man halt schon viele Leute, die schon mal in Ausbildung waren, die könnten das weitergeben. Das heißt aber dann nicht, dass es funktioniert, einwandfrei. Andererseits, wenn jetzt bei einer kleinen Gruppe mal einer angesprungen ist, weil er irgendwo auf einem Großlager war und wen kennengelernt hat und mitgerissen wird, dann ist schon wieder alles im Laufen. Ja? Also ich glaube, das kommt ganz stark auch ein bisschen aus dieser, wir haben sehr viel zur Kultur auch gemacht in unserem Studium, aus dieser Kultur, wie die Kultur der Gruppe ist. Ja? Mhm. Ist das eine Gruppe, die viel nach außen schaut, die auch von anderen was lernen will, wie schaut es bei anderen aus, die mit anderen viel was macht? Oder ist das eine Gruppe, die quasi nur in sich Dinge macht und es auch nicht mit anderen Gruppen was macht daneben oder so, ja? Mhm. Und glaubt, sie braucht es einfach nicht. Ja?
Ja, aber ist es dann im Endeffekt nicht genau das Gleiche wie bei den Bezahlten, wenn du sagst, jetzt wo du angestellt bist, machst du sehr gerne die Ausbildungen, weil es öffnet sich irgendwie eine Perspektive damit, oder wenn du sagst, das soll dann auch anrechenbar sein oder ich kann es auch woanders hin mitnehmen. Also es geht ja dann schon auch ein bisschen darum zu sagen, und in beiden, im ehrenamtlichen Ausbildungen und im beruflichen Feld zu sagen, das eröffnet mir Möglichkeiten für die Zukunft, dass ich mehr Verantwortung bekommen und mit mehr Verantwortung auch mehr Möglichkeiten. Seht ihr das auch so?
Ja, gerade wo ja, also jetzt auch wieder in meiner Erfahrung, gerade für junge Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen, ist das ja oft eine Zwischenstufe oder ein Stepping Stone, den sie während dem Studium machen und der dann ja auch hilft bei der Jobsuche.
Soft Skills.
Genau, Soft Skills oder auch einfach Zertifikate sammeln mit entsprechenden Hintergründen, Erste-Hilfe-Kurs oder sowas, ist ja sowas, was auch bei den Pfadfindern dabei ist zum Beispiel, was wir überall brauchen können. Da vielleicht den Anhang dann, was ich da jetzt wieder ganz gerne in Frage stelle, ist damit einhergehend die Fluktuation, weil ich bilde Leute aus, die potenziell wesentlich kürzer bei mir sind, wie wenn jetzt in meinem Beispiel ein Pfadfinder hätte ich diese Ausbildung gemacht. Ich habe dann aufgehört zu leiten, weil ich ins Ausland gegangen bin für die Ausbildung, also fürs Studium. Hätte ich da jetzt vor 3 Seminare besucht, das hätte die Gruppe Baden bezahlt und dann bin ich weg, weil meine höchste Priorität gerade jetzt mal eher das Studium ist und ich stelle das dann nicht hintan für die Pfadfinder, nur weil die meine Ausbildung gezahlt haben. Inwiefern zahlt sich dann gerade jetzt vielleicht für kleine Gruppen oder auch vielleicht, wenn man die Bionibühne hernimmt, die relativ klein ist, wie zahlt sich das dann aus, Ehrenamtliche auszubilden? Ich denke da zum Beispiel an ein Beispiel aus der Bionikbühne, ist nicht ganz aktuell, aber das Thema Maske. Gab es eine Ausbildung für Maske, Schminken?
Ja.
Das wurde ganz vielen angeboten. Und dann war die Frage, wie viele davon haben das jemals wirklich im Sinne der Bionikbühne angewendet?
Ja, vor allem, das ist dann schon schwierig, wenn du beginnst, das gegenzurechnen. Und da weitest du eigentlich deine Mission dann auch schon ein bisschen aus, weil meiner Meinung nach wäre das dann schon der Denkfehler, zu sagen, die Ausbildung ist ein Investment in unsere Organisation, sondern du musst die Ausbildung meiner Meinung nach als Investment in die Person sehen. Und wo die das dann anwendet, muss mir als Organisation dann eigentlich egal sein, aber da gebe ich dir schon recht, das ist jetzt vielleicht das Finanzielle. Zeitlich ist das dann schon immer so eine Sache, wo man sagt, jetzt muss ich schon wieder diese Ausbildung anbieten oder schon wieder dieses gleichen Ding 5 Leuten erklären, weil es sind halt jedes Jahr oder vielleicht alle 3 Jahre 5 andere, weil du hast schon recht, gerade in unseren Feldern sind ja die Ehrenamtlichen oft junge Menschen, die so auf dem Übergang zwischen so Oberstufe, Studium, Berufsleben, also das ist ja meistens so das.
Ja, die sind noch auf der Suche und müssen halt irgendwie erst schauen, wo sie überhaupt dann hinkommen.
Genau, ne? Also so das Alter, ich würde jetzt sagen 15 bis 25 ist ja genau die Hauptzielgruppe von allen dem. Also ja, schwierig.
Also du hast einen Punkt vorher, Gregor, angesprochen mit dieser Verantwortlichkeit, glaube ich, oder? Da ist, also was ich schon sehe, ist, dass vielleicht noch nicht bei den 16-Jährigen, aber wenn du dann einmal eine Zeit lang machst und quasi ermöglichst auch eine Weiterbildung oder machst das schmackhaft, dann glaube ich, ist schon die Chance, einen neuen Job zu haben oder in eine neue Funktion zu wechseln, sehr wohl da. Also so bin ich gefangen worden über so Ausbildungen und wenn man halt quasi, klingt das blöd, auffällt, aber irgendwie da doch markanter vielleicht ist, dann wird man angesprochen und hat die Möglichkeit einfach da, vielleicht unter Anführungszeichen Karriere zu machen, wenn man das jetzt so sehen will. Ja? Also das, glaube ich, ist schon da und das ist auch durch Ausbildungen zum Beispiel die Möglichkeit. Und auch da ein bisschen dieses Verantwortungsbewusstsein auch zu schärfen und zu sagen, okay, du machst das jetzt und dann hast du irgendwie mehr Verantwortung, kannst mehr Verantwortung in der Gruppe übernehmen und dann hast du vielleicht eine Möglichkeit, irgendeinen Bereich zu managen, ein Projekt zu leiten oder was auch immer. Also ich glaube, das gibt es schon auch. Auch in der Gruppe ist das möglich. Ja.
Du hast gesagt, Entschuldigung.
Geht schon.
Du hast gesagt, auffallen, dass man irgendwie auffällt, jetzt als Organisation, wie selektiere ich da, wem biete ich meine Ausbildungen an und wen nicht? Oder wird die einfach, damit du folgende Verantwortungsstufe übernehmen kannst, jetzt die nächste Leitergruppe oder Stufe irgendwie erreichen kannst, musst du da dann eine Ausbildung machen oder suche ich mir einzelne aus und biete das an? Wie handhabt ihr das dann?
Bei uns gibt es keinen Plan, muss man sagen. Also es gibt kein so wie einen Nachfolgeplan oder wie eine Planung dahinter, wie man das macht. Das überhaupt nicht. Das liegt ganz stark, leider Gottes, manchmal an denen, die momentan eine Funktion innehaben oder momentan einen Job innehaben, ob die das Fingerspitzengefühl haben und auch vielleicht auch noch diesen, also weiß ich nicht, die Leute auch anreden wollen, weil manche haben zwar das Fingerspitzengefühl, sind aber keine, die Leute so diese, wie sagt man da?
Fangen,
ja genau. Mhm. Das halt nicht. Und das ist dann schwierig. Also in der Gruppe ist es noch leichter, weil da kennt man sich einfach. Da kennt jeder jeden und dann fragt man leicht einmal und dann macht man das gemeinsam und so weiter. Was ganz viel passiert ist, wenn man irgendwo in einem Großlager einen Minijob übernimmt und dann sich auf die Beine stellt, weil irgendwas nicht funktioniert und wenn dann das wer sieht, dann durch das auf die Beine stellen, hast gleich einmal mehr Verantwortung, weil der traut sich was sagen, ja, so in diese Richtung und dann geht's halt weiter. Aber da gibt's jetzt, also du musst nicht auf Ausbildung feiern und gar nichts. Es kommt dann oft so, dass du, wenn du da aufzeigst oder auffallst, unter Anführungszeichen, dass dir dann nahegelegt wird, hey, du könntest echt da was draus machen, aber es wäre dann cool, wenn du eine Ausbildung machst oder wenn du da auf dieses Seminar fährst. Dass da irgendwie auch was dahinter steckt. Weil es gibt dann schon Jobs, die schon ausbildungsgebunden sind bei uns. Ja, also es gibt Dinge, die oder Tätigkeiten, die hängen schon damit zusammen, dass du einen gewissen Ausbildungsstand hast bei uns.
Was zum Beispiel?
Also das sind alle Bundesfunktionen, die, so wie es ich jetzt habe, wird es schon erwartet. Es ist auch also bei den Leitern selber hast du ja verschiedene Ausbildungsstufen und du musst halt die unteren machen, damit du irgendwas höheren machen kannst, das ist auch klar. Und sobald du in die Trainerinnenausbildung bei uns gehen willst, also als Trainer für die Ausbildung auf Seminaren selber tätig sein willst, musst du natürlich die Jugendleiterinnenausbildung gemacht haben, ist logisch, und dann auch eine gewisse Trainerinnenausbildung gemacht haben und auch auf Seminaren mitgearbeitet haben, eine gewisse Anzahl. Das heißt, da gibt es dann schon so auch transparent kommunizierte, sage ich jetzt einmal so Stufen, Abstufungen, was erwartet wird, was da ist. Das heißt aber dann nicht, dass dann quasi jeder gefragt wird, sondern einfach da auch wieder so dieses, den sieht man, der fällt da wo auf, da ist in einem, hat gut gearbeitet oder keine Ahnung was und liegt halt ganz stark eben an den Leuten, die das sehen. Ja.
Also schon viel eigentlich Ausbildung bewusst als Incentive und als Zugmittel, um motivierte Leute weiter dabei zu halten.
Schon auch, genau. Ja. Okay. Aber sonst bin ich schon auch beim Gregor weniger auf die, was kann die Organisation daraus ziehen? Wir haben zwar bei den Funktionen schon so, also wir haben 3 Jahresperioden in allen Funktionen eigentlich. Aber ansonsten, ob die Organisation jetzt was an Nutzen daraus zieht oder nicht, also es geht schon stark, glaube ich, in Richtung, dass die Person an Nutzen daraus zieht, würde ich sagen.
Okay. Gregor, wie macht ihr die Ausbildungen? Gibt es bei euch Ausbildungen? Das ist jetzt schwer vergleichbar, weil es eine viel kleinere Organisation ist, aber.
Ja, also unser Freiwilligenteam sind in guten Jahren um die 20 Leute. Und das fluktuiert total. Also deswegen haben wir kein formelles Ausbildungssystem. Es ist eher so, dass wir da arbeiten mit einem Mentoring-System, würde ich es nennen, dass du bei jemandem an der Seite bist, wenn du es das erste Mal machst, der das schon öfters gemacht hat. Und mit dem schaust du dir das an und der zeigt dir genau, wie das ist. Aber das ist natürlich total time-consuming, weil die Person ist ja eigentlich da, um zu helfen und in Wirklichkeit ist sie dann da und bildet andere Leute aus. Das heißt, da ist ganz wichtig darauf zu achten, dass das Verhältnis auch stimmt zwischen erfahrenen Leuten und neuen Leuten, die vor Ort sind, dass man da nicht, dass da nicht die Tätigkeit an sich drunter unter den Tisch fällt, wenn man sagt, da werden jetzt drei ausgebildet von einer Person und die hat dann, und dann können nicht vier das machen, sondern vielleicht sogar nur ein halber, eine halbe Kraft. Mhm. Das ist die Sache. Und es geht dann viel tatsächlich bei uns über diese, ich nenne es jetzt mal Vorbildfunktion, also dass Leute, die auf der Consumer-Seite sind, also jetzt, wenn wir beim Thema Maske, Make-up bleiben, die geschminkt werden, dann nach ihrem Auftritt kommen und sagen, dürfte ich morgen eigentlich kommen und mithelfen bei einer anderen Gruppe? Und dann sagen wir, ja, ja, klar, schau, dass du dann und dann da bist und dann erklären wir dir, wie das läuft.
Und das wäre dann was, wo man einhakt und sagt, am Ende des nächsten Tages, wenn der oder die wirklich da war, hey, hast nicht Lust, im nächsten Semester die Ausbildung zu machen?
Genau, wobei das dann wirklich ein ganz interessantes Thema ist, so wie du sagst, die Ausbildung zu machen, weil gerade jetzt im Thema Maske, Make-up ist es schon so, dass wenn wir sagen, okay, Ausbildung, was wird dann konkret gemacht? Schauen, okay, wenn wir da eine beschränkte Anzahl an Plätzen haben, dass wir da schon Leute nehmen, die dann auch als Multiplikatorinnen gut fungieren können und das dann auch wieder weitergeben an Leute vor Ort. Also das sind dann tatsächlich Leute in unserem Fall, die schon viel Erfahrung hier gesammelt haben und schon viel Arbeit eingebracht haben. Also eigentlich eh so wie bei euch, Katrin, bei dem Trainerinnen-Ausbildungssystem. Genau. Du musst selbst schon bei Workshops dabei gewesen sein, unterstützend, dass du prinzipiell mal weißt, was da abgeht, und dann wissen wir auch, du bist verlässlich, weil du warst schon viermal da, also wirst du das fünfte Mal
aufkommen. Das heißt, ich höre, da wird schon sehr genau dann sondiert und sei es nur aus dem Bauch heraus, aber da...
Ja, klar, also was wir jetzt letztes Jahr eingeführt haben, ist so ein Aktionstag zum Beispiel, wo wir sagen, du kannst völlig ohne Vorwissen kommen, also da war eher Mitglieder und Eltern, und dann gab es verschiedene Workshops in parallelen Räumen, wo unser Bühnenfotograf 3 Stunden lang erzählt hat, worauf es ankommt, wenn man Theaterfotografie betreibt. Im anderen Raum war jemand, der Basics Licht- und Tontechnik erklärt hat und so Verkabelungen ausprobiert hat. Daneben ein Raum war Maske, Make-up, wo wir wirklich gesagt haben, das Wissen selbst weitergeben, um einfach mal zu zeigen, was überhaupt möglich ist. Und da haben dann schon ungefähr 10% der Leute, die da vor Ort waren, dann auch tatsächlich bei den Aufführungen mitgemacht. Und da stellt sich jetzt natürlich aber die Frage, wie weiter tun? Also wann kommt es denn eine formelle Ausbildung? Aber das ist total schwierig, ja. Und würde mich ganz interessieren, ich nehme mal an, ich setze bei diesem Auf-Zack-System, ZAQ, dabei. Kannst du das kurz vorstellen? Das ist ja, glaube ich, nicht jedem ein Begriff. Da muss man schon sehr in der Jugendarbeit drinnen sein, also dass man dieses Zertifizierungssystem an sich überhaupt kennt, dass du diesen europäischen Qualifikationsrahmen vielleicht kurz vorstellen könntest. Und was mich persönlich interessieren würde, du schlaubst mich dann, Fabian, wenn es schon zu spezifisch wird, wie lang und intensiv das für euch Arbeit war, dass ihr da wirklich überprüft, zertifiziert und jetzt das so anbieten könnt?
Also wir haben unsere Trainerinnenausbildung ist schon lange auf Zack zertifiziert. Das heißt, also das war schon vor meiner Zeit. Den Prozess der Zertifizierung habe ich da gar nicht miterlebt. Das ist auch ein komplett zertifiziertes System. Das heißt, alle unsere Trainer haben eigentlich eine fertige Trainerinnenausbildung. So wie es dann, wie viel eine machen kannst und so weiter, ist im Prinzip da genauso. Und wir haben jetzt unsere Jugendleiterinnen-Ausbildung auch durch diesen Zertifizierungsrahmen durchgeschickt, weil wir irgendwann, das ist schon lange her, einfach beschlossen haben, wir wollen Ausbildung ein bisschen erneuern, das neue System und hin und her. Und ist ja alles momentan sehr stark kompetenzorientiert und auch Anrechenbarkeit war ein ganz großes Thema, weil das war immer so dieses Problem gerade der Ehrenamtlichen, ich mache so voll viele Sachen und was bringt mir das aber? Ja? Und dann wird es irgendwie nicht wertgeschätzt. Urlaub ist immer so ein Thema, ja. Urlaub nehmen müssen für so Lagerfahren. Das gibt es Länder, da wird das angerechnet, diese ehrenamtliche Arbeit, und die kriegen dann eine Woche mehr Urlaub oder so. Ja? Also das gibt es alles. Und das ist halt ganz stark dieses, wie kann ich das nutzen, was ich hier eigentlich lerne? Das war die Grundidee des Ganzen. Und dann haben sie mal hergegangen und haben unser Ausbildungssystem komplett erneuert und haben es einfach, da war noch gar nichts von diesem Qualifikationsrahmen die Rede, sondern nur, weil wir gesagt haben, wir wollen das halt auf solide Beine stellen und ganz stark in Richtung Kompetenzen, die man erwirbt, und auch Anrechenbarkeiten. Das heißt, also und unterschiedliche Möglichkeiten, es zu lernen auf Seminaren, genauso wie wir haben ein Fachwissen, so eine Art Wiki online. Wir haben, also es ist gerade der Aufbau so einer E-Learning-Plattform, dass man halt auch so E-Learning-Module anbieten. Das ist gerade der Beginn, also da sind wir noch dabei, und halt ganz stark in der Gruppe das Lernen. Ja? Und das halt auch ein bisschen mehr, dem mehr Fleisch zu geben. Ja? Also mehr quasi, aha, das ist das, was du in der Gruppe lernen kannst, dann geh hin und mach genau das und dann gehst du wieder zurück und dann so eine Art Fortschrittsgespräche, nennen es wir, wo du einfach mit anderen drüber redest, wie ist der Gangen dabei? Ja, also dass das auch irgendwie so einen Rahmen kriegt. Und dann war diese Geschichte mit, okay, das kann zertifiziert werden, also das war sowieso schon klar. Und was wir dann gemacht haben, weil wir in diesem Prozess waren, wir haben relativ früh diesen Raster bekommen, welche, auf was die Wert legen, und haben unsere, das, was wir bis dato erarbeitet haben, denen geschickt. Das heißt, das ist relativ gut aneinander gearbeitet worden. Das heißt, wir haben natürlich unsere Formulierungen schon ein bisschen dahin ausgerichtet, was die wollen, und haben schon gewusst, okay, in welche Richtung wir jetzt gehen. Unser System ist sehr komplex oder sehr, sehr groß auch. Das heißt, es hat jetzt im Prinzip, na, jetzt sagen wir mal, seit wir wirklich mit der Einreichung arbeiten, jetzt im Mai, glaube ich, ist es durch. Ja, also da dürfte es erledigt sein. Und ich hätte jetzt mal gesagt, seit letztes Jahr im Sommer, also haben wir begonnen, damit es wirklich ganz konkret anzugehen. Wobei es eben dazwischen einfach daran gescheitert ist, dass die Aufzackstelle noch nicht zeitlich so weit war, dass sie das durchpeitschen konnte. Also wir wären schon fertig gewesen und jetzt ging es halt darum, irgendwie das aneinander zu legen. Ja, und im Prinzip für uns ist es, war es jetzt nicht so viel Aufwand. Ich rede mir es jetzt leicht, weil ich habe es nicht gemacht, sondern das war mein, ich sage jetzt immer, Arbeitsmann. Also wir sind ja immer doppelt besetzt, männlich und weiblich, und er hat das irgendwie übernommen, weil er sehr viel Erfahrung damit hat. Aber im Prinzip war es nicht so dramatisch, sondern es ging darum, unsere Kompetenzen zu schauen, zu bündeln, zusammenzufassen und dem Rahmen zuzuordnen. Und wir haben schon relativ klar gewusst, welche Stufe das einnehmen wird. Und weil du zuerst nach einer Erklärung auch gefragt hast, im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass dieser europäische Qualifikationsrahmen, der hilft, oder es gehen auch alle Hochschulniveaus da hinein, also das heißt, jegliche Ausbildung auf einer Hochschule, auf einem, also ganz normales Schulsystem, was auch immer, kann nach diesem Qualifikationsrahmen bewertet werden, und es gibt verschiedene Stufen, auf der diese Ausbildung dann stattfindet, aufgrund dessen, wie die Kompetenzen eingeschätzt werden. Und zum Beispiel so ein System wie unseres ist dann auf einem, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 5er und 6er Level, je nachdem, was es für eine, wir haben, also für die Jugendleiter und für die Gruppenleiter. Und Hochschule wäre dann 8er Level zum Beispiel oder 9er Level, gehen die hinauf. Ja. Und so kann man sich das vorstellen. Das heißt, ich kann mir auch Dinge anrechnen lassen für eine BEDAG zum Beispiel, ja, wenn das eben so ein Kompetenzlevel hat und so eine Zertifizierung hat, dass man halt gewisse Dinge sich auf einer BEDAG anrechnen lassen kann. Geht umgekehrt natürlich auch. Ja. Also BEDAG-Absolventen, die dann gewisse Sachen bei uns natürlich nicht mehr machen müssen, außer es hat diesen Fokus der Pfadfinder, also des Inhalts quasi, der neu dazukommt.
Das ist ja jetzt eigentlich dann schon alles sehr auf Dachverbandsebene. Also wenn ich es jetzt vergleiche mit einer Non-Profit, was du da erzählst, erinnert mich durchaus an das, was bei der WU an Ausbildungsangebot da ist.
Ja,
also es ist schon hochprofessionell und extrem weit entwickelt. Genau. Während bei dir, Greg, zum Beispiel, wird es ja auf sowas, könnt ihr ja gar nicht zurückgreifen. Also ich denke mir, jede Non-Profit, in der ich tätig war, würde sich wünschen, einen Zugang zu so einem Ausbildungssystem.
Das ist sicher, dass bei uns, bei den Pfadfindern, wir sind, also das ist eine Dachverbandstruktur, das heißt, die Ausbildung, so wie sie jetzt konzipiert ist, ist auf Bundesebene entwickelt worden und wird in allen Bundesländern umgesetzt. Das heißt, wir haben eigentlich sehr föderalistisch einen Dachverband und 9, die genauso aufstrukturiert sind wie der Dachverband eigentlich, also dieselbe Struktur 9-mal nochmal. Und in diesen Landesverbänden gibt es dann die ganzen Gruppen, wo eigentlich dieses Daily Doing passiert.
Kennen wir ja sonst von den Turnvereinen vor allem auch.
Genau.
Ja. Ich muss nur als Lehrende noch sagen, BEDAG gibt es natürlich seit 10 Jahren nicht mehr.
Entschuldigung, natürlich.
Pädagogische Hochschulen gibt es in Österreich.
Ja. Jetzt, was mich noch interessieren wird, und da habt ihr vielleicht ein bisschen andere Antworten drauf, weil es kam jetzt einerseits diese Fortschrittsgespräche, was du angesprochen hast, und du hast gesagt, wie habt ihr es genannt, diesen Aktionstag, wo irgendwie jeder sieht, was wo passiert. Wisst ihr dann, ich fange es mal bei dir an, Greg, weißt du, wie viele Leute du gerade in der Organisation hast oder als Freiwillige an der Hand hast, die fotografieren können oder die da was machen? Hast du da ein bisschen einen Überblick und weißt du dann, wenn gewisse Leute gehen auf Auslandssemester oder doch die Organisation verlassen und sich weiterentwickeln, siehst du dann, ui, jetzt wird's knapp, weil jetzt haben wir nur eine Person, die Fotos machen kann oder gar keine mehr, oder jetzt schaut's mit der Maske knapp aus, oder hast du da Erfahrungswerte, dass okay, Maske müssen wir jedes Jahr trommeln, dass da jemand kommt, wie wird das dann immer improvisiert quasi?
Also das ist jetzt natürlich keine offizielle Antwort. Ich weiß, wie hoch der Bedarf ist pro Bereich, und ich schaue, dass ich die doppelte Anzahl an Menschen verfügbar, beziehungsweise immer ein Nachwuchsteam, nenne ich es jetzt mal, oder eine zweite Reihe. Das heißt, wenn ich weiß, wir bräuchten zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel, was wir nicht haben, wir bräuchten in der Küche immer zwei Menschen, dann wüsste ich auch zwei Menschen, die schon hin und wieder in der Küche mitgeholfen haben und bei anderen Vereinen oder privat sehr gerne kochen und die, auf die ich fragen könnte, wenn unser Chefkoch jetzt auf Auslandssemester geht.
Das heißt,
ich gebe jetzt kein konkretes Beispiel, welchen Bereich ich mir gerade gedacht hatte, aber es ist so, es wird jetzt nicht der Fall eintreten, dass niemand da ist, sondern da ist aber schon, da gebe ich dir aber völlig recht, ganz wichtig, da das Auge offen zu halten und wirklich zu sagen, okay, die Person, die das jetzt macht, macht das natürlich grandios und ich möchte, dass sie niemals geht, aber im direkten Umfeld weiß ich genau, da gibt es diese eine Person, der wird das auch Spaß machen und die könnte das auch. Und die dann eben wieder langsam heranführen, hin und wieder Einsatzmöglichkeiten geben. Es muss auch nicht das Auslandssemester sein. Man wird mal krank oder die Oma feiert den 70. Geburtstag und dann ist man halt einen Tag von, ich sage jetzt mal 40 freiwilligen Tage, die wir im Jahr zu besetzen haben, an verschiedenen Positionen nicht da. Und dann kommt diese Person schon an diesem einen Tag oder ist an den anderen 39 Tagen als Assistenz dabei. Das heißt, es wird schon geschaut, dass so ein Fall nicht eintritt, dass plötzlich gar niemand da ist in einem Bereich.
Und das heißt nicht, dass das, also ich werde da der Management-Term dazu, weil eben das Knowledge-Management, du hast ungefähr ein Gefühl dafür, welches Wissen vorhanden ist in der Organisation und mit diesem Aktionstag wird eigentlich intern weitergebildet und ein bisschen dieses Wissen
aufgebaut. Naja, und vor allem auch geschaut, wer hat Interesse? Das ist ja die wichtigste Information. Weil das Interesse meiner Meinung nach im freiwilligen Bereich ja noch viel wichtiger ist als die Kompetenz, weil die Kompetenz kann man noch anlernen. Das Interesse, jemandem zu geben, Katrin schüttelt den Kopf, praktisch unmöglich. Deswegen finde ich es auch eine große Herausforderung, immer diese Universalgenies nenne ich, die sich, das ist ja so der Klassiker, so mit 15, 16, 17 Jahren, die sich nicht entscheiden können, die wollen am liebsten bei allem mithelfen, was es in der Organisation gibt. Und da rauszufiltern, okay, Interesse ist überall da, da kann ich dann schon auf die Kompetenzen schauen, wo hat die Person nicht nur das, sondern naja, auch wo hat sie sich besonders gut weiterentwickelt. Natürlich, am Anfang stoppe ich niemanden, wenn er sagt, ich will da helfen und da sage ich, okay, schauen wir mal, wie sich zeitlich ausgeht bei der Veranstaltung. Aber das muss ich dann schon im Laufe der Zeit herauskristallisieren, auch um die Person ein bisschen selbst zu schützen, weil wenn die Person, die die ganze Zeit, ich sage jetzt mal, Videos gemacht hat, dann plötzlich in die Kinderbetreuung geschickt wird, dann interessiert das niemanden, dass die vielleicht abgeschlossene Barkeep-Ausbildung oder so hat, sondern man denkt sich, die unsere Videos macht, soll plötzlich auf die Kinder schauen, weil man wird dann auch schon ein bisschen in eine Schiene gelenkt. Genau. Und deswegen finde ich, ist dieses Thema der Universalgenies, das findest du ja im beruflichen Bereich kaum, weil da wirst du ja immer schon irgendwie eingeteilt oder so. Das darf man aber eben im freiwilligen Bereich auch nicht vergessen. Und deswegen sind Ausbildungen natürlich, aber da schließe ich mich dir vollends an, da hat man mit so einer Dachverbandstruktur natürlich schon einen gewissen Luxus, schon wichtig, um auch zu sagen, okay, das sind dann auch tatsächlich meine Schlüssel, sind wir wieder bei Kompetenzen, aber ja, meine Hauptinteressen, die ich auch mit Kompetenzen oder Ausbildungen dann nachweisen kann.
Also du bist ja sehr nah dran an dem, was da um dich passiert. Katrin, habt ihr als dann Dachverband irgendwie einen Überblick, wie viele Leute, die noch aktiv sind und zur Verfügung stehen, haben Trainerausbildungen, wie viele haben sind auf welcher Stufe der Leiterinnenausbildung? Messt ihr diese Zahlen? Habt ihr diese Zahlen?
Ja, ja.
Und da wisst ihr auch, diese Leute sind aktiv.
Ja, also wir haben, jetzt kann ich es nicht, aber ich könnte dir ganz konkret sagen, zu fast jedem Zeitpunkt, wie viele Aktive tatsächlich wir haben. Wir haben ein eigenes Registriersystem, wo halt auch jede Gruppe registrieren muss, wie viele Leiter hat sie gerade und welche Ausbildung haben die. Also die wird auch komplett hinterlegt, alles elektronisch, welcher Ausbildungsstand, sobald du eine Ausbildung gemacht hast, wird das in dem System quasi hinterlegt. Ist jetzt gerade dabei so ein bisschen, dass das auch zentralisiert wird, mit allem für und wieder, kann man natürlich sagen, aber hängt doch ganz stark eben an dem, dass man, dass unser Ausbildungssystem jetzt einfach gleich ist für alle Bundesländer, was vorher nicht ganz war, und dass es auch möglich sein soll, dass ich quasi als Wiener nach Niederösterreich auf Ausbildung fahre oder nach Oberösterreich, weil es halt dort der Termin besser passt und es mir egal ist. Ja? Und dann muss natürlich aber auch der oberösterreichische Verband das rückmelden können und irgendwie auf die Daten zugreifen können. Und da sind wir gerade dabei. Und wir haben das auch für Trainer, also auch da gibt es eine Datenbank, wo halt genau drinnen steht, wer sind die Trainer, die müssen regelmäßig Fortbildungen machen, hat der die Fortbildung schon gemacht, ist quasi diese Lizenz noch aufrecht.
Ja, okay. Und ja. Sonst verfällt die Ausbildung irgendwann?
Na, die Ausbildung an sich verfällt nicht, aber im Prinzip ist es die Lizenz, die offiziell verfällt, was jetzt, wie wir wissen, im Ehrenamt so eine Sache ist. Sag mal wem, der irgendwann mal was gelernt hat, dass er das nicht mehr machen darf und dann nichts zahlt kriegt dafür quasi. Wir schauen halt, dass zumindest immer der Seminarleiter zum Beispiel, dass der eine aufrechte Trainerlizenz hat. Ja? Selbst wenn es die anderen nicht haben, dass die, wenn die irgendwann einmal die Trainerausbildung gemacht haben, ja.
Okay, da machst du jetzt was auf, was mich auch interessiert, was wir immer wieder hatten und jetzt mit der Ausbildung eigentlich nur sekundär zusammenhängt, die Zuverlässigkeit von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ihr seid ja, und Mitarbeiterinnen, ihr seid ja im Dachverband auch ehrenamtlich, also ja. Du wirst nicht bezahlt für deine Tätigkeit. Du hast schon gesagt, ihr seid immer gedoppelt,
ja. Das
heißt auf jedem Amt quasi sitzen zwei.
Ja, sollten, tun es nicht immer, aber ja.
Okay. Das heißt, das, sage ich jetzt mal, wäre irgendwie vorgeborgt, wenn jetzt was Wichtiges ist und genau. Du hast tatsächlich einen Geburtstag, wo du hingehen musst oder genau. Bist krank oder kannst nicht. Inwieweit kann, darf, soll, will man sich auf einzelne Personen verlassen und damit eigentlich auch abhängig machen von ehrenamtlichen Mitwirkenden, die ja dann, wenn jetzt zum Beispiel, weil die haben ja gleichzeitig irgendwie keine Verpflichtung oder keine, ja, Verpflichtung hinzukommen, die werden nicht bezahlt. Das heißt, ich habe ja kein Druckmittel zu sagen, hey, wenn du dieses Event nicht machst und sagst, das ist jetzt vielleicht irgendein eher eine mühsamere Sache, wo halt jedes Jahr einer hingehen muss oder so irgendwie. Ich denke mir, da singt das aus.
Das ist gar nicht so.
Aber
das ist gar nicht so fern, alles gut.
Wie habe ich da ein Druckmittel, dass dann wirklich jemand hingeht? Weil habe ich eigentlich nicht, oder?
Nein, hast du nicht.
Genau.
Also de facto hast du es nicht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe aber das Gefühl, also es braucht es nicht. Also es klingt jetzt blöd. Ich glaube, dass auf der Ebene, auf Bundesfunktionsebene, so wie es jetzt ich bin oder so auf dieser Ebene, das machst du tatsächlich nur, wenn dir bewusst ist, dass du auch mühsame Termine wahrnehmen musst und dass es halt auch wirklich teilweise, also manchmal auch ein Job ist. Also ich glaube, wirklich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, das ist Idealismus. Ja? Also das machst, weil es da Spaß macht und da gibt es ganz selten einen Moment, wo du denkst, boah, ich muss da jetzt hingehen. Ja? Also ich glaube, dieses Denken kommt seltener, weil das einfach... Das passt, da gibt es da sehr viel zurück. Und sobald du halt hinaufkommst, ich meine, ich arbeite quasi nicht mehr direkt mit Kindern und Jugendlichen. Das heißt, ich entwickle Dinge, die dann irgendwer anderer irgendwo umsetzt. Und wir diskutieren auf einer Ebene und dann musst du halt Kompromisse fällen, weil das ein sehr gremiales System ist. Das heißt, alles muss abgestimmt werden und hin und her und weiß ich nicht was. Und dann gibt es 9 Bundesländer, die glauben, also... Nein, das ist gemein. Jeder sieht es anders, jedes Bundesland. Und dann gibt es halt Bundesländer, die sehen es eher so und die sehen es eher so. Und wir stehen irgendwo dazwischen. Und das ist mühsam teilweise. Ja.
Aber hat das nicht auch bei anderen Dingen gewisse Implikationen, wenn ich jetzt irgendeinen Task delegiere an eine freiwillige Person und der oder die sieht das dann aber anders? Ja, nimmt diesen Task zwar an, macht das aber außerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen, weil er oder sie halt meint, na, das wäre doch gescheiter so. Ist jetzt vielleicht auf eurem Level wahrscheinlich weniger, ihr habt wahrscheinlich viele, viele eher vorgegebenere Prozesse für solche Sachen, nehme ich jetzt mal an, aber Greg, bei dir ist es wahrscheinlich eher weniger, dass da jetzt jeder Prozess irgendwie durchgedacht wird. Ich denke da jetzt wieder an ein Beispiel, wir hatten das schon mal mit dem Flyer. Wir haben unser Corporate Design und irgendjemand, wir brauchen jetzt einen Flyer für ein Event oder einen Banner für eine Website und unser üblicher Grafikdesigner ist gerade irgendwo in Thailand unterwegs und nicht erreichbar. Das heißt, wir brauchen jetzt dringend irgendwie wen anderen, nehmen da wen anderen, der oder die macht das freiwillig, aber denkt sich, na, das wie sie das sonst irgendwie haben, das gefällt mir nicht, ich mache das ganz anders. Und kannst nachher hingehen und sagen, hey, das ist überhaupt nicht so, was wir wollten, mach das nochmal, weil die Person macht das ja freiwillig. Es ist nicht so, dass die bezahlt werden dafür. Wie geht man dann damit um? Oder kann man da vorbeugen, damit Ausbildung zum Beispiel, um die Brücke zu schlagen?
Ja, man könnte es ja die Dankbarkeitsfalle so ein bisschen nennen.
Ja. Also
du musst Danke sagen, und das ist dann das Schwierigste. Aber, ja, und insofern ist da, finde ich persönlich, ist eine gewisse Strenge da durchaus in Ordnung, weil sonst nimmt es irgendwann Überhand. Dann hast du, wir nennen das immer die Duocracy, also wer Macht hat, Macht. Und das sollte eigentlich nicht passieren. sondern zu sagen, okay, wir bewegen uns da in einem Rahmen, in einer Organisation. Deswegen immer mehr haben wir in den letzten Jahren begonnen zu dokumentieren und zu definieren, also was jetzt welche Voraussetzung hat. Und es gibt ganz einfach ein File, da steht genau drinnen, was sind unsere Schriftarten, was sind unsere Farbcodes. Mhm. Und das kriegt jeder zugeschickt, der ein Video macht oder ein Plakat oder so. Und ich sage, das sind die Mindestvoraussetzungen. Das heißt, bei uns zum Beispiel ist es fast schon sehr streng, wir haben 4 Farben, die zur Auswahl stehen, mehr nicht. Und wenn jetzt jemand die Idee hat, eine 5. Farbe einzuführen, dann muss die so gut sein, dass er uns überzeugt, aber meistens ist die Antwort, probier's mal mit einer von den 4, aber das passiert dann auch gar nicht, wenn du dieses File schon hergibst. Und das heißt, mit dem schon noch vorbeugen, weil es ist ja total cool, wenn da ein 13-Jähriger kommt und sagt, ich würde gerne dieses Video da zu dem und dem machen, bin motiviert, weil im Endeffekt habe ich ein Video mehr, weil niemand anders hätte es gemacht, weil niemand auf die Idee gekommen wäre, zu dem Mini-Event oder so ein eigenes Video zu machen. Und dann, wenn man das im Vorhinein gibt oder sofort antworten kann auf die Frage, ich sitze gerade am Abspann, was stellst denn du dir für eine Schriftart vor, dass ich nicht sage, probier mal aus und wir probieren herum, bis ich sage, das passt so ungefähr vom Gefühl, sondern wirklich sagen kann, ja genau, das ist es, und so ein Dokument. Und genauso haben wir aber auch diverse Anforderungsprofile erstellt für die und die Funktion, soll das und das. Oder auch, jetzt bei uns ist immer ein großes Thema, wir haben einen riesigen Kostümfundus, der ehrenamtlich verwaltet wird, und da gibt es dann im Gegenzug zu den Nicht-Ehrenamtlichen, also unseren bezahlten Pädagoginnen und Pädagogen, wie ist vorzugehen, wenn ich da draus etwas haben möchte, ein Kostümteil, um die ehrenamtliche Person wirklich auch davor zu schützen, dass die vor lauter Frust den Deckel drauf hat und sagt, das gibt's ja nicht, ich sitze da Samstag, Sonntag oder stehe eigentlich den ganzen Tag und räume dort auf und komme am Montagabend und es schaut aus, als ob ich nie da gewesen wäre.
Und das wird eingehalten, diese Vorgaben?
Da muss man sehr streng sein, ja. Also es wird eingehalten, es hilft total, wenn das eben dokumentiert ist und auch vorgestellt wird und eben nicht gesagt wird, da ist jetzt eine neue Person, die das freiwillig übernommen hat oder ein neues Team, bitte sprecht das mit denen ab, das geht beim einen nur rein und beim anderen raus, weil was fange ich damit an? Aber wenn gesagt wird, da ist ein neues Team und die haben sich das und das überlegt, wie das jetzt zu funktionieren hat, und das dann am besten bei uns tatsächlich, wir sind jetzt wirklich dazu übergegangen, das zu verschriftlichen, dann gibt es dann auch keine Fragen, und wenn ich sage, ich merke mir das nicht, dann kopiere ich mir den Zettel und der hängt dann auch gleich in dem Kostümraum drinnen, wenn man reinkommt, ist das Erste, was man sieht, dieser Zettel, und dann kann ich nochmal nachschauen und einfach kontrollieren. Und dann ist es so, dass es macht ja keiner was böswillig, aber wenn ich dann sage, ich habe vergessen, ich sollte das in die Liste eintragen, dann sehe ich das ja beim Rausgehen, weil da steht, bitte in die Liste eintragen. Also solche Sachen. Und dann ist das auch so ein bisschen ein Schutz für die, die ehrenamtlich tätig sind, zu sagen, okay, mit Definitionen zu arbeiten. Habe ich deine Frage damit beantwortet?
Ja, ich glaube schon.
Ich schließe mich da an, weil, was du gesagt hast, das mit dem Verschriftlichen ist ganz wichtig. Ich meine, je größer die Organisation, desto mehr natürlich, aber das hängt auch ganz stark mit dieser Fluktuation oder möglichen Fluktuation zusammen, egal ob es jetzt 3 Perioden sind, die du fix drinnen bist oder einfach quasi, weil du als Ehrenamtlich irgendwann sagen kannst, na, ich komme halt nimmer mehr, was jetzt in einem Vertrag, wenn ich ein Geld kriege dafür, natürlich nicht ganz so schnell möglich ist, aber dann geht es um diese Wissensweitergabe schon auch, und alles, was man halt irgendwie ausmacht, ist ganz gut, wenn man es irgendwo niederschreibt und ob man es jetzt aufhängt oder auf einem SharePoint ablegt oder was auch immer, aber irgendwo, dass man darauf zugreifen kann, dass es auch dann weitergeben werden kann.
Genau, und weniger, dass dieses drauf zugreifen, weil du sagst, das ist lustig, bei uns ist auch ein SharePoint. Die meisten Leute wollen das ja gar nicht verstehen, durchblicken, wo das zu finden ist, aber sie wissen, ich kann die Person in der Verantwortungsrolle fragen, gibt es da was dazu?
Genau.
Und die hat das dann sofort im Zugriff. Das ist das Wichtige.
Okay.
Und man kann, was wir machen, ist, wenn das Dokument neu ist, dann hängt das einmal ein halbes Jahr im Büro, dann sieht jeder, es gibt ein neues Dokument. Dann weiß ich, okay, das ist da, wir schicken es auch beim ersten Mal aus, da gibt es das neue Dokument. Im Prinzip geht es nur darum zu wissen, da war doch mal was, oder ich bin mir unsicher, ich frage mal nach, wie ist das
von schon. Wer sind diese Leute bei euch? Sind das Ehrenamtliche, oder bist das du, oder sind das gewählte Vorstandsmitglieder? Zu wem kann ich dann gehen und das fragen?
Ja, bei uns konkret, ich als Geschäftsführer, ich bin der einzige Hauptamtliche bei uns im Verein. Person. Genau, das ist einfach
den
meine
Überblick
Aufgabe,
über alles hat,
genau,
oder?
Dass ich das einfach weiterleite, entsprechend die Anfragen. Also es ist ein bisschen wie eine Telefonzentrale. Und wenn die Antwort nicht ist, ich leite dich an den Kostümverantwortlichen weiter, sondern ich sage, schau, da gibt es das Dokument, da steht das genau drinnen, dann hilft das auch schon mal den Kostümverantwortlichen, weil da hat er ein Telefonat weniger, wenn die Frage ist, wie soll ich denn da jetzt vorgehen?
Ja, okay. Wie ist es bei euch? Seid ihr
ein bisschen anders. Naja, weiß ich nicht. Wir haben auf Bundesebene 5 Hauptamtliche.
Ja.
Wir haben einen Geschäftsführer, dann eine Buchhalterin, eine Assistentin des Geschäftsführers, eine zweite, die macht, ja, also so ja, unterschiedlich. Sie haben ein bisschen Aufgaben, also 2 Assistentinnen des Geschäftsführers, die sich die Aufgaben ein bisschen aufteilen. Und jetzt eine neue so in Assistentin für Kommunikation und PR und so Geschichten. Also die ist jetzt relativ neu, also 5 Hauptamtliche. Und ich würde was, also ich weiß es nicht genau, aber ich nehme schon an, dass der Geschäftsführer Einblick auf alles auch bei uns am SharePoint hat und Zugriff auf alles hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über, also jetzt genau weiß, wo er genau was nachschaut, weil aus der Historie gesprochen, wann irgendein Dokument irgendwo ist, ich glaube, da ist das Wissen ganz stark eher in den Funktionen oder in den Gremien zu suchen. Also bei uns zum Beispiel Ausbildung, ja. Ich weiß jetzt auch nicht alles, weil alles, was davor passiert ist, ist jetzt, wo ich noch nicht dabei war. Dann frage ich, weiß ich aber halt die, die vorher meine Funktion inne hatten. Ja? Der ist jetzt bei mir einer im Team dabei und der weiß genau, ah, ich schaue da genau dort nach, weil
okay,
das kann man
ist
in
noch
dem
im Team dabei.
Der ist noch im Team dabei. Ja?
Okay.
Abgelegt ist alles.
Ja, nee.
Aber du musst halt wissen, wo du suchst.
Genau.
Ja?
Also ich kenne das, ich war 2 Jahre lang als International Manager im Dachverband der studentischen Unternehmensberatungen tätig. Und war damit zuständig, den österreichischen Dachverband in Brüssel zu vertreten. Und hatte da, bin eingestiegen 2016 im Sommer, da waren gerade gewisse Themen heiß und da haben alle versucht, diese Themen zu lösen. Dann wurde da irgendwie eine Lösung gestrickt und dann ging das weiter. Und 2 Jahre später, wie ich gerade so im Fadeout war, kamen genau die gleichen Themen wieder. Mit den gleichen Fragestellungen, weil irgendwo dazwischen liegen zwar Dokumente irgendwo auf, aber kein Mensch weiß wo und macht sich die Mühe, die zu suchen, und gerade neue motivierte Ehrenamtliche entwickeln dann ein neues Konzept. Und dann gibt es für jede Lösung, für jedes Problem 17 Lösungen aus den letzten 4 Jahren, und gerade Leute, die dann nicht auf Entscheidungsebene, sondern mehr auf ausführender Ebene dabei sind, haben dann irgendwie 4 verschiedene Versionen, wie mache ich das jetzt, und picken sich ihre Dinge raus. Ich weiß nicht, wie ob man da dann wirklich eine Ding zu der Ausbildung zurück, jetzt eine Brücke bauen kann. Aber also ich denke mir da, es ist schwierig, wenn du unterschiedliche Erfahrungslevel hast, die durch die Ehrenamtlichkeit aber jetzt nicht unbedingt mit der Seniorität in der Organisation zu tun haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin 3 Jahre Pfadfinderleiter, dann fange ich an mit einer Ausbildung, dann mache ich die Ausbildung bis zum Level X. Und dann fängt eine neue Leiterin an, die motivierter ist als ich und mich dann in den Ausbildungen überholt und vielleicht schon eine neuere Version der Ausbildung macht als ich. Dann haben wir in der Gruppe irgendwie 2 Herangehensweisen, was in dem Fall vielleicht noch interessant ist, weil man sagt, okay, wie stricken wir jetzt unser Lagerprogramm? Aber wenn das sowas jetzt beim Fundus ist, habe ich im Kopf, ich muss hier meinen Hackerl machen, wenn ich mir was ausborg. Die Liste gibt es aber gar nicht mehr, da schaut keiner mehr rein. Die liegt irgendwo auf einem SharePoint und ich trage das immer ein, aber in Wirklichkeit ist das schon lange unverwurstet. Muss man da nicht ständig irgendwie nachschulen, einerseits up-to-date bringen, was ist jetzt unser Lösungskonzept, und zweitens ständig nachschulen, alle, wo stehen wir? Ist das schlüssig, was ich meine?
Ja. Kann nur ja sagen. Das ist natürlich wichtig, aber das ist ja dann ein Luxusproblem, finde ich, ab dem Zeitpunkt, wo eine Organisation nicht mehr rein ehrenamtlich fungiert, dann zu sagen, wie baue ich diese Duocracy ab,
richtig,
und sagen, okay,
richtig.
Wie bringe ich Struktur hinein und wie schaue ich, dass zum Beispiel so Konzepte evaluiert werden und gesagt, ist das überhaupt noch gültig, was wir vor einem Jahr kommuniziert haben? Und dann zu sagen, okay, was sollten wir ändern, was sollten wir anpassen? Also das finde ich, ist dann eigentlich schon ein Luxusproblem, weil solange es rein ehrenamtlich ist, bin ich der Meinung, das muss man sich untereinander ausmachen. Aber es ist ja immer die Antwort Kommunikation. Das
aber das heißt, ein effektives Knowledge Management hängt eigentlich an bezahlten Mitarbeitern.
Naja, nicht ganz. Das ist jetzt nicht meine Antwort drauf, sondern ab dem Zeitpunkt, wo du eine bezahlte Person hast, hast du auch eine bezahlte Funktion, die länger da sein soll als ein, zwei. Und es ist super, wenn Ehrenamtliche 10 Jahre oder manche sogar noch länger da sind. Aber bei Ehrenamtlichen ist es immer in Ordnung, wenn sie sagen, sie gehen weg. Und bei Ehrenamtlichen ist es meistens so, dass Person, Funktion und Rolle schwer auseinanderzuhalten ist. Mhm. Bei einem bezahlten Posten muss der aber ganz genau definiert sein, weil nur zu sagen, wir haben jetzt ein bisschen Geld, um jemanden zu bezahlen, dann sage ich nicht, ich bezahle diesen Menschen, weil der ist super. Weil wenn der Mensch weg ist, dann sind plötzlich alle Aufgaben und da sind wir wieder bei diesen Universalgenies, die ich vorher erwähnt habe. Bei Ehrenamtlichen, ja, da macht jeder das, was ihn interessiert. Dann schaut man, okay, wir spezialisieren uns. Aber sobald es eine bezahlte Funktion gibt, muss die ganz genau definiert sein. Und deswegen sage ich, ab diesem Zeitpunkt ist es dann wichtig zu schauen, okay, was ist nicht Teil dieser bezahlten Funktion und wo wird jetzt ehrenamtlich, wo ist ehrenamtliche Tätigkeit gefragt und dann zu schauen, okay, wie ist da eben dieses Wissensmanagement vorhanden? Mhm. Und deswegen finde ich, hängt das damit zusammen, ob bezahlt oder nicht, weil solange rein ehrenamtlich getan wird, ist es sehr stark personenabhängig, was getan wird oder wer was macht.
Aber ich kann diese Person natürlich ausbilden und damit irgendwie reinbranden in meine Organisation. Sofern natürlich. Die Größe und die Struktur.
Klar, deswegen sitzen wir heute zusammen, aber die Person...
Genau, das war jetzt der Versuch zurückzukommen.
Nee, natürlich, aber diese Person kommt ja dann in diese Ausbildungsschiene und so weiter und dann hat sie sich spezialisiert, aber am Anfang ist sie ja mal als Person vor allem da und nicht als Funktion.
Ihr seid, aber du bist in einer klar definierten Funktion tätig, Katrin, gell? Also das ist, was du jetzt eigentlich als bezahlt beschrieben hast, du wirst nicht bezahlt dafür, aber du hast eine klare Funktion mit klaren Zuständigkeiten.
Genau, also wir haben eine Funktion, die hat auch eine Funktionsbeschreibung und hat auch eine Job Description. Ich glaube, ich weiß auch sogar, wo sie liegt. Genau, also was irgendwie da erwartet wird und auch quasi, was die, also einerseits Zuständigkeiten, aber auch eben Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, was dein Handlungsspielraum ein bisschen so ist, wofür du zuständig bist, aber auch quasi, was die Pflichten sind, also quasi, wo du wiederum, bei uns ist halt dann vieles mit Stimmrechtssitz und Stimme verbunden, ja, und da ist auch quasi die Pflicht damit verknüpft, ja, wo habe ich quasi wieder die Pflicht, meine Stimme in einer Abstimmung halt.
Du bist in dieses Amt dann gewählt?
Ich bin gewählt, genau.
Auf einen gewissen Zeitraum.
Genau.
Alles klar.
Und wie ist das mit den Aufgaben, die du dir teilst mit deinem Counterpart? Wie ist das definiert?
Die wir uns teilen oder erteilen?
Beides.
Okay. Aufteilen. Aufteilen, ja. Mhm. Wir haben das, also ja, wir haben wirklich, glaube ich, vielleicht ein bisschen das Glück, also wir kennen uns schon relativ lang und sind so gemeinsam gewachsen. Also ich habe den ich habe 3 Jahre mehr in meiner Funktion als er. Er war vorher unser Assistent. Da habe ich mit einem anderen Mann quasi, einem anderen männlichen Part das gemacht noch, der mehr historisch, also quasi, der schon ein bisschen älter ist. Das heißt, der hat da ein bisschen das mitgebracht, hat mich als Junge dazugeholt. Und dann haben wir quasi die Männer getauscht und erst dann quasi dazukommen. Das heißt, wir haben so ein bisschen diese Knowledge Management irgendwie in unserem Ding auch versucht, irgendwie da weiterzugeben. Ja, jetzt ist halt dann für uns wiederum diese Aufgabe, wie können wir das jetzt in Zukunft machen, wenn wir vorhaben aufzuhören, ja, vorhaben sollten aufzuhören. Und vom Aufteilen her, es liegt ganz stark eher bei so Dingen, wo wir, also einerseits dafür brennen, also es gibt so Herzensthemen und die sind bei uns lustigerweise unausgesprochen ganz gut verteilt. Also bei mir sind andere Dinge Herzensthemen, wo ich halt einerseits vollkommen wütend auszucken kann, ja, als er und aber auch genauso brennen kann dafür. Und auch ein bisschen so, ich sage jetzt einmal, was man schon weiß und mit welchem Background man kommt. Stefan, der hat sehr viel Erfahrung bei diesem, also deswegen hat er auch mit diesem Qualifikationsrahmen das gemacht, ja, weil da halt, hat da sich schon sehr viel damit beschäftigt gehabt im beruflichen Umfeld und daher quasi das auch übernommen, weil er sich da weniger einlesen musste. Ja, dann ist es auch leichter für solche Aufgaben einfach zu sagen, passt, das übernehme ich.
Relativ deckungsgleich mit den Erfahrungen noch auf kleiner Ebene. Weil also im Prinzip, ist,
also vor allem
man macht das, wofür man brennt.
Was ich da jetzt als Parallele aus einer Organisationssicht ein bisschen sehe, ist, was du früher gesagt hast, also viel früher schon in der Diskussion gesagt hast, Gregor, du hast immer doppelt so viele Leute für gewisse Funktionen irgendwie im Kopf, als du brauchst. Mhm. Und ihr seid auch doppelt besetzt eigentlich. Mhm. Das heißt, wenn eine Person wechselt, bleibt viel Wissen bei der anderen Person und dadurch ist viel mehr dieser konstante Austausch und das Up-to-Date vom Knowledge-Management da.
Wenn du es halt schaffst, dass von dieser Doppelbesetzung immer einer bleibt und nur einer geht.
Ja, ja, genau. Ja.
Genau, aber das Übergabethema ist sowieso ein sehr großes,
dass
wir unsere ewige Liste der Themen
ganz ein anderes
setzen
Thema,
ja. sollten. Katrin, bevor wir die Sendung beschließen und zu den Empfehlungen gehen, was möchtest du denn noch zu dem Thema hinzufügen?
Jetzt bin ich überfragt. Gar nichts, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt gar nichts ein.
Ja, dann haben wir wohl alle Aspekte beleuchtet. Fabian, was möchtest du heute empfehlen?
Ich habe mich von dir inspirieren lassen und habe heute einen Podcast mitgebracht, den ich empfehlen möchte. Mhm. Und zwar einen relativ neuen, jungen, den Wiener Sozialpod. Wird gemacht von einer Sozialarbeiterin, Maria Wegenschimmel. Mhm. Und die geht in Organisationen in Wien vor allem, in soziale Einrichtungen, die Gruft ist dabei und interviewt die Leute dort aus meiner Sicht, aus meiner Elfenbeinturm-Forschungssicht besonders interessant, weil die halt wirklich ins Feld geht. Mhm. Und jetzt ohne irgendeinen besonderen wissenschaftlichen Untersuchungsfokus einfach mal plaudert, wie ist das bei euch? Finde ich sehr spannend und gibt ganz interessante Einblicke in den Alltag von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen.
Mhm. Cool, sehr spannend. Gregor, was willst du empfehlen? Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, ihr seht es. Es heißt Agile Retrospektiven. Es ist eigentlich kommt aus der Softwareentwicklungswelt. Es soll aber das Standardwerk sein, das es endlich auch auf Deutsch gibt. Es gab schon lange auf Englisch. Esther Derby und Diana Larsen haben das verfasst und lustigerweise im Vorwort schreiben sie, dass sie betitelt wurden als die Führungsfiguren in diesem Bereich bei einer Konferenz in Baden bei Wien, da musste ich sehr lachen, nämlich schon im Jahr 2005, glaube ich, oder so. Also habe ich gedacht, wunderschön, wie sich da manche Kreise schließen. Wir nehmen diesen Podcast ja auch gerade in Baden bei Wien auf. Es ist sehr praxisorientiert, wie ich jetzt so eine Retrospektive anlege, Retrospektive ganz kurz erklärt, aber dann lest das Buch, es ist echt nicht lang und dick, sondern weil es wirklich sehr praxisorientiert ist, so knapp 130 Seiten. Wie führe ich so eine Retrospektive durch? Das heißt, während ich ein Projekt angehe, dass wir uns einmal pro Woche, einmal im Monat zusammen gesellen für eine Stunde und sagen, okay, was ist der Stand der Dinge und was sind unsere Potenziale, wo wir uns verbessern können, was sind unsere Lernfelder, was wollen wir uns vornehmen fürs nächste Mal. Und da ist eben die Idee, dass es da nicht eine Person gibt, die sowas führt, sondern dass das rotiert im Projektteam. Und es sind natürlich sehr viele generelle Coaching-Ansätze da auch drinnen, wo es für mich jetzt oft so ein, das kenne ich aus der Richtung, Moment ist. Aber wenn man generell sich überlegt, wie können wir unsere Meetings interessanter gestalten oder irgendwie Evaluierung reinbringen in unsere Projekte, dann finde ich, ist das ein sehr empfehlenswertes Buch. Katrin, was möchtest du denn empfehlen?
Ja, nachdem ich vor einer Stunde erfahren habe, ich soll auch eine Empfehlung abgeben. Ich bin eine Pädagogin durch und durch, sage ich immer, und ganz, ganz stark halt auch jetzt auf Seminaren, wenn ich noch tätig bin, auf gruppendynamischen Seminaren tätig, die so eine Woche dauern, wo wir uns ganz stark immer mit dieser Gruppe und der Dynamik in der Gruppe beschäftigen. Das ist so ein bisschen ein Herzensthema. Deswegen meine Empfehlung auch das Buch »Wie die Gruppe laufen lernt« von Barbara Langmark, Michael Braune-Krickau, Entschuldigung, wo es so ein bisschen unterschiedliche Modelle gibt, wie sie einfach, wenn Leute in einer Gruppe neu zusammenkommen, wie sich die dann entwickeln, auch wie man sie unterstützen kann. Also es kommt ganz stark auch aus dieser Perspektive, wenn ich mit einer Gruppe arbeite, wie ich die dabei unterstützen kann, dass sie quasi auch sich beweglich bleibt und sich weiterentwickelt und dann aber auch wieder der Aspekt, der oft vergessen wird, meiner Meinung nach, dieses, wenn die Gruppe fertig ist und sich wieder auflöst, dass sie auch da begleitet werden muss, dass quasi alle gut nach Hause gehen und nicht irgendwie plötzlich da vollkommen leer dastehen. Mhm. Deswegen finde ich ein sehr tolles Buch.
Boah, klingt sehr spannend, kommt auf meine Wunschliste, die fast schon so lang ist wie unsere Themenliste. Gut, wir danken fürs Zuhören. Wir sind wieder bei einer Stunde angekommen und melden uns dann wieder am 1. des nächsten Monats. Bis dahin freuen wir uns über Feedback zu der Sendung geplauder@gemeinwohlgeplauder.org.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke, dass du da warst, Katrin.
Danke fürs Kommen.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.